Ich begrüße Sie nach der Osterpause. Das letzte Mal hat es im Anschluss an meine Vorlesung eine kurze, aber dafür auch engagierte und ein bisschen polemisch gedrehte Diskussion gegeben, im Anschluss an eine Bemerkung, die ich gemacht habe. Glücklicherweise oder sozusagen nach den neuen technischen Möglichkeiten, deren wir uns hier bedienen, kann man ganz genau nachschauen, was ich da wirklich gesagt habe. Es gibt schon das Transkript der dritten Vorlesung von einem Bekannten, also von einem Kommilitonen, der Bananenfisch heißt. Und da kann man, hat das vorgestern, glaube ich, reingestellt. Hier können Sie genau lesen, was ich gesagt habe, was der Stein des Anstoßes gewesen ist. Der Stein des Anstoßes war, dass ich dargestellt habe, dass in der platonischen Gedankenführung, wenn es darum geht, die Erkenntnis zu beschreiben als etwas, was beginnt bei den Praktiken von schaulustigen Menschen, die ganz einfach neugierig und unkontrolliert in einer Weise in der Welt herumschauen, wenn es dann darum geht, eine Richtung dem zu geben, eine Richtung auf Wahrheit, auf begriffliche Definition, dass dann so eine ganz besondere platonische Strategie greift, nämlich die, dass er sagt, wir sind auf dem Weg zur Erkenntnis dazu, das Schöne, das Wahre, das Gute ins Auge zu fassen. Das habe ich ein bisschen genauer ausgeführt, dass das vorkommt beim Platon und inwiefern das problematisch erscheint. Und ich habe dann weiter gesagt, die platonische Strategie, die hier zu nennen ist, ist die, dass Platon nicht nur einfach sagt, es gibt schöne Dinge, die man sehen kann, und es gibt, das ist die erste Voraussetzung, es gibt schöne Dinge, die man sehen kann, Dinge, die man als schön qualifizieren kann. Zweitens kann man als schön qualifizieren. Man kann sagen, das ist schön. Also man hat eine gewisse Kompetenz zu sagen, gefällt mir nicht, ist schön, ist nicht schön. Das dritte aber, und das ist der Punkt, wo es sozusagen kritisch wird, ist, dass man sich jetzt fragen kann, naja gut, und welche Kenntnis habe ich, wie komme ich dazu, etwas als schön qualifizieren zu können? Einen, anders gesagt, eine Kompetenz zu haben im Umgang mit dem Begriff schön. In unserem Verständnis, nicht, ist der Begriff schön, ist nicht das, was ein schönes Ding darstellt, sondern der Begriff schön ist etwas, was man dazu verwendet, um zu qualifizieren, wenn Dinge schön sind. Also Begriff steckt hinter diesem ist schön. Das ist schön als Prädikat, als Aussage muss irgendwo gesteuert, gehalten werden von einem Verständnis des Umgangs mit diesem Sprachausdruck, und das Naheliegendste an dieser Stelle ist zu sagen, das ist ein Begriffsverständnis, nämlich man versteht, was es ist, was es heißt, schön zu sein. Und da nun ist die besondere platonische Vorkehrung die, dass er sagt, an mehreren Stellen, naja, das Schöne, der Begriff des Schönen jetzt, nicht die schönen Dinge, das Schöne ist diejenige Konstruktion, diejenige Entität, wie immer, die selbst am allerschönsten ist. Das Schönste vom Schönen ist das Schöne. Das Schöne selber, der Begriff des Schönen, hat eine Eigenschaft, die ihn dazu qualifiziert, alles andere Schöne zu bestimmen, und diese Eigenschaft ist, dass es der Inbegriff des Schönen ist. Inbegriff des Schönen ist sozusagen noch so eine neutrale Formulierung. Was dahinter steht, sprachanalytisch jetzt betrachtet wiederum, ist, dass man das Prädikat ist schön, dass man normalerweise mit Hilfe eines Verständnisses des Wortes schön legitimiert, dieses Prädikat ist schön, auf das, was hinter dem Prädikat steht, nämlich die Kompetenz zum Begriffsgebrauch, den Begriff schön, selber noch einmal anwenden kann. Und dass man sagt, das Schöne ist selbst das Schönste. Sie wissen, Sie kennen ungefähr jetzt den Zusammenhang, können sich erinnern, und an dieser Stelle habe ich zugegebenermaßen mit einem gewissen emotionalen Point gesagt, das ist lächerlich aus der Sicht des Sprachanalytikers und darauf hingewiesen, dass wir, wenn ich das Ganze jetzt noch einmal durchführen würde, durch den und angewendet zum sozusagen zur Praxis des Gebrauchs des Wortes ist braun, Sie vermutlich mit mir übereinstimmen würden, dass der Begriff braun, wenn ich diese Abkürzung jetzt einmal verwenden darf, der Begriff braun nicht selber braun ist, sondern es ist irgendwas anders, was uns in die Lage versetzt, zu sagen, wenn etwas braun ist. Also da geht was sehr was Sonderbares vor, und nicht nur geht was Sonderbares vor, sondern ich stehe sozusagen zu der kleinen emotionalen Spitze, die in dem lächerlich drinnen steht. Und ein Kollege, Kollegin, weiß nicht, welches Geschlecht, hat das zum Anlass genommen, in der Diskussion die durchaus einschlägige und wichtige Frage zu stellen, was denn mit dieser Platon-Interpretation auf sich hat. Es ist tatsächlich, wenn ich das so sage, und das war auch so gemeint, ein Affront, in einem gewissen Sinn ein Affront gegen Platon und ein Affront gegen ein nicht denkendes Nachsprechen dieser platonischen Formeln. Nur deswegen, weil es der Platon gesagt hat, müssen wir es noch nicht glauben. Kann ich vielleicht, also ich habe mich mit diesen Einwänden hier ein bisschen genauer auseinandergesetzt, schon vor Ostern, in Zusammenhang mit dem Begriff ist schön, und möchte nur ein, zwei Hinweise geben dafür. Sie können es ja selber dann auch noch genauer nachlesen und vielleicht auch kommentieren dazu. Das Ding ist deswegen Anlass für einen gewissen emotionalen Druck, scheint mir, einen berechtigten emotionalen Druck, weil es mit einer Sache zu tun hat, die ganz genau in das Thema unserer Vorlesung passt und von daher von mir sozusagen auch so platziert worden ist. Und das würde ich so beschreiben. Wenn man davon ausgeht, dass es eine Trennung des Menschengeschlechtes gibt zwischen den Schaulustigen, die in den Verhaftungen, die verhaftet sind in der Welt der Dinge, und den anderen, die so wie wir hier alle Philosophie studieren und darum die höheren Ansprüche haben und die Suche nach Wahrheit im Blick haben, wenn man, was ja nicht problemlos ist, ich hoffe, das ist Ihnen schon klar, aber wenn man die Welt so einteilt in Schwarz und Weiß, in die Schaulustigen und in die Klugen, sowas ähnliches, wenn man das so tut, dann hat man eine argumentative Schwierigkeit vor sich, das ist klar. Die argumentative Schwierigkeit ist, wie verhält sich das beides zueinander? Wie, wenn ich das Schöne, das Wahre, das Gute als Zielbestimmung für die Erkenntnissuche in der Philosophie definiere, wie verhält sich das, was da die Philosophinnen gerne wissen wollen, wie verhält sich das zu dem, was der Rest der Welt tut, wenn er sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist, das habe ich auch schon gesagt, das Problem der Teilhabe, der Metaxis. Wie kommt es von diesen hochgestellten Positionen auf den Rest der Welt? Und jetzt komme ich zu der Pointe dieser sogenannten Selbstaussage, Self-Predication auf Englisch, wie schon gesagt, die Selbstaussage des Prädikats schön auf sich selbst angewendet. Schön ist schön, der Begriff schön ist schön. Was ist damit gemeint? Welches Signal wird damit gegeben? Damit ist eine sprachliche Klammer sozusagen formuliert, die zwischen denen, die eine Kenntnis des Schönen haben und denen, die nur unter Anführungszeichen wissen, was schöne Dinge sind, eine praktische Verbindung herstellt, nämlich die sind beide Gebrauchspersonen, die brauchen beide dasselbe Wort, die haben beide eine Kompetenz im Umgang mit Schönen, nur dass die einen das besonders Schöne wissen. Also die Kompetenz des Schönen, das die Philosophinnen ansprechen, ist die Kompetenz des schönsten Schönen, des vorbildlichen Schönen. Und die anderen haben ein bisschen eine geringere Kompetenz, das ist nur die Kompetenz des Schönen, sofern es auf die schönen Dinge angewendet wird. Die Zusammenstellung von dieser Idee mit der Idee, also mit dem Thema der Vorlesung, ist jetzt die, dass wir menschenfreundlich, wie wir sind, natürlich vor Augen haben, dass der Weg von den schönen Dingen zu dem Schönen nicht nur für eine erlesene Minderheit, sondern für alle Leute offen steht. Und wenn das der Fall ist, dann ist das genau die Definition des Bildungsprozesses. Das ist genau die Paideia, dass man in die Lage versetzt wird, das Schöne zu erkennen, in einem Sinn, der noch immer nicht ganz klar ist, im Gegensatz und in der Abhebung zu schönen Dingen. Und wenn man damit Schwierigkeiten hat, mit dem, was ich Ihnen hier gerade besprochen, sozusagen wiedergegeben habe, dann ist eine Möglichkeit, in diese Schwierigkeit einzusteigen, ist die, darauf hinzuweisen, dass das sprachlich nicht ganz unproblematisch ist, dass man nämlich, wie ich das ja am Anfang versucht habe, deutlich auseinanderzunehmen, dass man die Kompetenz, die Personen haben, bestimmte Begriffe zu verwenden und zu qualifizieren, dass man diese Kompetenz selber in dieselbe Betrachtungsweise mit reinnimmt, wie die Resultate dieses Kompetenzgebrauches. Um das jetzt mal kurz zu sagen, ich sage aber jetzt als kleinen Hinweis auf eine fachinterne Debatte, die muss uns nicht allzu sehr beschäftigen, aber dadurch, dass das Thema aufgetreten ist, gibt sich die Gelegenheit, so ein bisschen in den sozusagen wissenschaftlichen Platonismus-Diskurs einzutreten und darauf hinzuweisen, diese von mir dargestellte Sonderbarkeit ist natürlich reichhaltig und viel diskutiert worden im angloamerikanischen Sprachbereich, auch im deutschen Sprachbereich. Und man hat sich gefragt, wie kommt denn jemand dazu, eine solche Konstruktion zu machen? Ich will dazu zwei Punkte sagen. Der eine Punkt ist der, dass es tatsächlich Umstände gibt, unter denen die genannte Sprachstrategie vollkommen selbstverständlich ist. Das ist mir das letzte Mal nicht an einem simplen Beispiel eingefallen. Mittlerweile habe ich mehr Zeit gehabt und kann Ihnen ein, zwei schöne Beispiele dazu sagen, die auch aus der Debatte, die in der Debatte selber, nicht genau die Beispiele, aber von derselben Art und Weise diskutiert werden. Wenn Sie sich E-Mails vorstellen, Sie haben eine E-Mail, Sie haben zwei E-Mails, Sie haben drei E-Mails und diese E-Mails sind in der Regel mal, wenn man anfängt, unterschiedliche E-Mails, unterschiedliche Sendungen. Und dann ist es aber so, das kennen Sie alle, dass Sie durch mehrfache Weiterleitungen und Reply-Funktionen ein Gebilde zusammenklicken, zusammenstellen, das man eigentlich nur so beschreiben kann, als das sind mehrere E-Mails. Nämlich die, die Sie gekriegt haben und die letzte davor und die letzte noch davor. Und diese mehreren E-Mails schicken Sie ihrerseits weg. Das heißt, simpel und klar, nicht nur eine E-Mail, sondern auch mehrere E-Mails können eine E-Mail sein. Es kann eine E-Mail sein in einem bestimmten Sinn. Dasselbe, Sie gehen sozusagen im Land spazieren und Sie haben mehrere kleine Herden von Schafen, sagen wir mal, und Sie treiben diese kleinen Herden von Schafen zusammen, dann ist das, was Sie haben, selbst eine Herde. Das heißt, Sie können die Zusammenstellung, die mehreren an dieser Stelle, die sozusagen die Mengen, von denen Sie hier ausgehen, zusammentun und Sie kriegen eine Menge, die selbst das Prädikat der Mengen hat und mit Recht hat, die von denen Sie ausgegangen sind. Das funktioniert in anderen Fällen nicht, zum Beispiel, wenn Sie mehrere Häuser haben und Sie stellen oder Sie rücken diese Häuser zusammen oder Sie sehen diese Häuser zusammen in irgendeiner Art und Weise, dann haben Sie die Summe der mehreren Häuser ist nicht selbst ein Haus. Da haben Sie schon im ganz normalen Zusammenhang ein Hinweis darauf, dass das auch anders funktionieren kann. Und eine Möglichkeit, die man bei Platon ansetzen kann und wie das auch erklärt wird, damit ich quasi die Lächerlichkeit ein bisschen zurücknehme, wie man sagt, na, es ist doch nicht ganz so lächerlich, weil was ist da passiert? Platon hat diese Gebräuchlichkeit von E-Mails hat er noch nicht gehabt, aber die Möglichkeit, dass man einer solchen Agglomeration von Schönen, alle schönen Dinge zusammen sind selbst was, alle diese sind was, wie soll man die beschreiben? Na, beschreiben wir sie als nochmal schön. Und weil es alles zusammen ist, dann nicht nur einfach nochmal schön, sondern wie ich gesagt habe, der Inbegriff des Schönen. Also das wäre eine Weise, wie man auf eine solche Redeweise kommt. Ein zweiter Hinweis, der jetzt auch aus der Fachdiskussion kommt und auch auf das hinweist, was uns in weiterer Folge noch deutlich interessieren wird, ist nun das Folgende, dass da beim Platon etwas eine gewisse Verwechslung vorliegt und diese Verwechslung kann man am besten, das ist etwas, was ich angedeutet habe in meiner Diskussionsbemerkung, die kann man am besten illustrieren mit einem berühmten Beispiel aus den philosophischen Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein und diese dieses Thema, an dem man das demonstrieren kann, ist die Diskussion des Urmeters in Paris. Sie haben mittlerweile, glaube ich, ist das nicht mehr mit kleinen Stäben, sondern das wird schon technisch um vieles raffinierter gehandhabt. Aber nehmen wir an, von der Sache her ist es mehr oder weniger, also von der Sache her ist es einschlägig und einsichtig. Nehmen wir mal an, wir sind noch 100 Jahre früher und wir haben eine Situation, in der in Paris in einem klimagesicherten Raum ein bestimmter Stock zu finden ist und dieser Stock ist das Urmeter. Was heißt das? Das ist diejenige Länge, die für sämtliche Metermessungen vorbildlich ist, auf die man zurückgeht, diese Art von Prototyp von Meter. Und nun ist, wenn man sich überlegt, und das ist die Pointe, die der Wittgenstein durchführt, nun ergibt sich eine sehr interessante Perspektive, wenn man sich überlegt, ob das Urmeter ein Meter lang ist. Wie lang ist das Urmeter? Vorschlag, ist es ein Meter oder ist es kein Meter lang? Damit zeigt sich, dass sozusagen das intellektuelle Potenzial und die ganz große, also auch wirklich die philosophische Pointe der Überlegung, die wir da drinnen sind. Es gibt nämlich zwei Antworten drauf, nicht? Die Antwort ist die, dass man einerseits sagen kann, nun gut, sehen wir das mal rein faktisch an, so wie wir es sehen würden, wenn wir einfach Leuten zusehen, die hier eine Praxis mit dem Urmeter haben. Und da muss man sagen, naja, dieses Stück, dieser Stock ist ein physischer Stock, dieser physische Stock hat eine bestimmte Ausdehnung und diese bestimmte Ausdehnung hat einen Wert, hat einen Zahlenwert. Und jetzt vergleiche ich das mal mit der physischen Ausdehnung von vielen anderen Stöcken und dann stelle ich fest, es hat dieselbe Ausdehnung. Dieser Stock hat dieselbe Ausdehnung wie alle anderen Stöcke. Naja, dann nennen wir es halt irgendwie, nennen wir das einen Meter. Und dann ist die Antwort klar, der Urmeter in Paris hat die Länge von all den anderen Stöcken, die ich da auch angesehen habe. Und diese Menge nenne ich Stöcke, die einen Meter lang sind. Erste Antwort. Zweite Antwort. Man ist natürlich geneigt zu sagen, ja, da hast du aber das Wichtigste übersehen. Das Wichtigste hast du übersehen, und das ist das, dass in dieser fiktiven Konstruktion jetzt mal jemand kommt und diesen Stock nimmt und den Stock mit einem anderen Stock vergleicht und daraus möglicherweise die Folge zieht, dieser Stock, mit dem da verglichen wird, der ist no good, muss geändert werden, muss vernichtet werden, muss gestutzt werden oder verlängert werden oder so. Das ist das Moment der Vorschrift. Das ist der Moment davon, dass dieser Stock in Paris nicht nur im Prinzip so funktioniert, dass er eine Länge hat, sondern dass diese spezielle Länge des Stockes auch verwendet wird als eine Vorgabe dafür, zu definieren und sozusagen einzuklagen, einzumahnen, was die Länge von anderen Stöcken ist. Das ist nicht etwas, was Sie im ersten Durchgang sehen würden. Das ist dieses normative Moment, das damit auch gemeint ist. Und dieses normative Moment ist per Definition nicht ein Meter lang. Das geht überhaupt nicht. Das ist die Aktion, die wir setzen, um zu definieren, was ein Meter lang ist. Und diese Aktion, da kommt jetzt dasselbe, was ich am Anfang über dem Schönen gesagt habe, diese Aktion, aufgrund derer wir normieren, was ein Meter ist, diese Aktion ist nicht ein Meter, was nicht ausschließt, daher kommt ja die Pointe des Ganzen, was nicht ausschließt, dass ein Gegenstand, dessen wir uns bedienen, beim Durchführen unserer normativen Tätigkeit, dass der eine bestimmte Ausdehnung hat. Das ist jetzt die von mir angesprochene Verwechslung, die beim Platon eine Rolle spielen könnte, dass er, um es jetzt mal in moderner Terminologie zu sagen, den paradigmatischen Charakter, diesen Vorbildcharakter des Schönen, der in dem Normativen drin liegt, verwechselt hat damit, dass was hier paradigmatisch ist, auch in einer stofflichen Instanz gibt. Und das ist natürlich eine durchaus verständliche Verwechslung, eine Verwechslung, in der wir noch immer komplett drinnen stecken. Wenn ich ein Plakat, eine illustrierten Seite oder sowas habe, das ist ein schönes Auto oder das ist ein schönes Pferd oder was immer, dann funktioniert, und also vieles vom illustrierten Wesen funktioniert genau so, dass sie konfrontiert werden mit etwas, was sozusagen einerseits ein bestimmter Anblick ist, was ist ein schönes Pferd? Ein schönes Pferd ist nicht nur eines von vielen, die als schön qualifiziert werden, sondern in die Illustrierten kommen genau die vorbildlichen Pferde, die, von denen man leicht glaubt und leicht akzeptiert, dass sie schöne Pferde sind. Das heißt, da gibt's immer so einen Moment das ist nicht nur ein schönes Ding, sondern das ist auch maßstäblich für schön. Das müssen diese illustrierten Bilder müssen, wenn sie gut verkauft werden sollen oder so, müssen maßstäblich für schön sein. Und der sozusagen die Frage, in die wir da hinein geraten, und warum ich an der Stelle sozusagen auch noch ein bisschen insistiere und schürfe, ist, dass für diese illustrierten Bilder nun dasselbe zu sagen ist, wie ich im Zusammenhang mit Platon gesagt habe, und da würde ich es auch noch einmal sagen und mit derselben emotionalen Angespitztheit, es ist eben lächerlich zu glauben, dass ein spezielles Bild in der Illustrierten schön ist, nur deswegen, weil es uns vorgesetzt wird als etwas, als ein Beispiel von etwas Schönen. Wir müssen diesen Unterschied machen zwischen der Normativitätsfunktion und der Exemplifizierungsfunktion. So könnte man es auch sagen. Auch und gerade dann, wenn wir wissen, dass das Normative und das Exemplifizierte am Beispiel von Models, am Beispiel von Urmeter zusammen in einem Ding vorkommen, beide in einer Weise. Aber damit will ich es jetzt hier bewenden lassen. Diese Diskussion hier jetzt nicht mehr weiter verfolgen und übergehen zu meinem nächsten Unterpunkt, der nun eine Richtung einschlägt, die zusteuert auf das Thema erstens Wittgenstein und zweitens Datenbanken. Ich habe ja bisher noch nicht viel über Datenbanken gesagt. Das wird heute auch noch nicht so weit sein, aber ich habe es nicht vergessen. Es ist in Aussicht. Ich werde, um das einzuleiten, und das war für mich ein Grund, also diese Debatte, die interne Platon-Debatte, die ich gerade referiert habe, war ein Grund für mich, jetzt dann noch ein kleines Zwischenkapitel einzuschieben, wo ich noch einmal extra auf eine andere Platon-Stelle eingehe, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ich Platon allzu sehr entfremde, sagen wir mal so, dass sie zumindest eine aus der Politeia zwei längere Passagen kennenlernen, in denen die Interpretation, die ich vorhabe, fundiert ist. Und das ist eine Stelle aus dem siebten Buch, die ich Ihnen jetzt ein bisschen noch darlegen möchte, die inhaltlich sehr anschließt an das, was ich bisher dargestellt habe, und die insbesondere das Verhältnis von sinnlicher Wahrnehmung und der Verstandestätigkeit unter dem Zeichen des Dualismus noch einmal sehr, sehr plastisch macht. Ich habe es auch schon reingeschrieben, weiß nicht, wie weit ich heute dazu komme. Wenn Sie wissen wollen, wie dieser Verlauf sozusagen des Weiteren geht, ich werde dann an diese Interpretationen von Platon eine Interpretation des Bildbegriffs und des Umgehens mit logischen Formen im Traktatus anschließen und hoffe Ihnen dann zu zeigen, wie eng zusammen und an bestimmten entscheidenden Stellen, aber auch disjunkt diese beiden Konstruktionen sind. Also das siebte Buch der Politeia ist dasjenige, das mit dem Höhlengleichnis beginnt. Das Höhlengleichnis spare ich mir jetzt mal zum Anfang. Ich weise Sie darauf hin, dass ich im Zusammenhang mit meinem Projektseminar ein paar Clips gesammelt habe auf dieser Adresse philo.at/gallery2. Der Link ist zugänglich auch durch einen Link im Wiki. Ich komme dann gleich darauf. Das sind ein paar, also Höhlengleichnis eignet sich hervorragend für Home-Videoproduzentinnen, natürlich, kann man sich vorstellen. Sind einige, also es gibt sehr viele Trash-Höhlengleichnis-Videos nach meiner Wahrnehmung im YouTube. Ich habe Ihnen einige Nicht-Trash, ganz interessante da sozusagen zusammengestellt. Ich werde das aber nicht weiter hier verfolgen, sondern ich werde Ihnen eines zeigen, das explizit zum Höhlen. Sie haben hier die Adresse oben auch von der Gallery. Das nicht explizit mit dem Höhlengleichnis etwas zu tun hat. Ich hoffe, wir werden es jetzt hier halbwegs gut sehen. Und was eine zeitgenössische, sehr interessante Paraphrase für wichtige Aspekte des Höhlengleichnisses ist, nämlich die Truman Show von Peter Weir. Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, am Anfang der ersten Stunde. Die Truman Show einer Person, die festgekettet ist, mehr oder weniger in der Unterhaltungsindustrie, einer Reality Show, die zusammenfällt quasi mit seinem Leben und der vor der Aufgabe steht. Auch das ist schon interessant, wieso sagt man, er steht vor der Aufgabe, er in diesem Film, in der Narration konfrontiert ist damit, dass da irgendwas nicht stimmt in seinem Reality-Show-Leben, das konstruiert ist. Ich zeige Ihnen eine kleine Episode, die das markiert, worum es da geht. Schalten wir es nochmal ab, das Licht, dann zeige ich es Ihnen. Der Ton wäre natürlich sinnvoll, aber er ist nicht... Er ist nicht völlig unentbehrlich. Also Sie haben hier eine Person sitzen am Strand, sieht man einfach wegen der Lichtverhältnisse nicht stark. Das ist der Truman, hier sitzt er und plötzlich findet er sich in einem Regenkegel hier. Läuft raus, trocken. Er wundert sich. Hier ist der Kegel, noch einmal zurück. Läuft nochmal raus, jubiliert, oh, was ist jetzt passiert? Ein Wahnsinn, da ist nochmal der Kegel und dann die gesamte Regenlandschaft. Das ist in der Filmerzählung so angelegt, Sie können wieder das Licht machen, wenn Sie... In der Filmerzählung so angelegt, dass noch bevor man weiß, was da eigentlich los ist, man sieht die Sache als eine Story zusammen mit Truman, dass hier, und das ist jetzt die Pointe, dass in der Wahrnehmung von einem selber, auf einer zweiten Ebene, aber auf der ersten Ebene vom Truman gezeigt wird, in der Wahrnehmung tritt etwas auf, was sonderbar ist. Der Truman hat zu diesem Zeitpunkt keine Begriffe darüber, in welcher Situation er sich befindet, ganz generell. Man muss dazu sagen, ich meine, vorausgesetzt entscheidend, wie in all diesen Fällen, ist die Trennung der Welt in unten und oben, die wir auch noch nicht ganz kennen an diesem Zeitpunkt. Aber als Interpretationshorizont ist es notwendig. Das muss aber zunächst einmal eingeklammert werden. Wir finden uns in einer sinnlichen Wahrnehmungssituation, in der etwas sonderbare Dinge auffallen. Warum ich das jetzt hier gesagt habe, diesen kleinen Einschub, ist, weil ich ganz notgedrungen, um erklären zu müssen, worum es da geht, das Wort sonderbar verwendet habe. Das ist was Entscheidendes an dieser Stelle, denn es lässt sich ein Zustand denken und in den meisten Fällen sind wir selbst in einem solchen Zustand, wo das nicht sonderbar ist. Wenn jemand nicht weiß, was mit ihm da passiert, ich sage es jetzt gleich mal ganz ungeniert, dass da ein großer Zampano jenseits des großen Kuppelgebäudes, der Kuppelkonstruktion sitzt und auf einem computergesteuerten hochraffinierten Schaltpult das Wetter steuert für den Herrn Truman. Ja? Wenn wir das nicht wissen, sondern wenn wir hineinsozialisiert sind, so wie der Truman, in einen Ablauf von sinnlichen Erfahrungen, dann ist zunächst einmal nichts sonderbar. Ja? Also wenn der Truman als Kind die Erfahrung macht, sage ich es jetzt mal in dieser Sache, hin und wieder ist halt so, dass dieser ganze große Computerapparat ein bisschen einen Outtime hat, einen Breakdown oder sonst was und dann kommen Regengüsse mal so unangesagt und sozusagen strahlförmig und rundherum rechts und links regnet es eben nicht. Wie soll jemand, der das erste Mal in seinem Leben mit Regen Erfahrungen macht, wenn das ein Teil seiner Regenerfahrung ist, wie soll der sagen, dass das was Besonderes ist? Das kann er nicht sagen. Er braucht, um zu sagen, das ist was Besonderes, braucht er schon einen Referenzrahmen, einen anderen Referenzrahmen, der uns natürlich hier sehr leicht eingängig ist, als weil wir einen Standard von Regen voraussetzen, der nicht so ausschaut, dass am Strand in der schönen Breite des Abendmondes eine Person sitzt und dann einen schmalen Kegel von Regen auf diese Person gerichtet sieht. Da sagen wir, da ist doch irgendwas ist da nicht ganz sauber, irgendwas ist da komisch da dran. Ja? Wir sagen das aufgrund von Distinktionen, die wir machen und die uns leicht fallen, wenn wir wissen, da gibt's den großen Regisseur im Hintergrund. Aber wie sollen wir das wissen, wenn wir in der Sache selber drinnen sind? Das ist auf eine moderne Art und Weise die Problematik des Höhlengleichnisses. Also dieses ganze gefesselte und entfesselte und Licht- und Schattenbildmaterial kann man sich an der Stelle sozusagen ein bisschen sparen und kann sagen, worum es da eigentlich geht, ist die, sage ich jetzt als Fachausdruck, als Quasi-Fachausdruck da drinnen, eine kognitive Dissonanz, die auftritt innerhalb einer Wahrnehmungs- und Sinneswirklichkeit. Wir nehmen Regularitäten wahr, wir sind gewöhnt, in der sinnlichen Welt unsere Regularitäten wahrzunehmen, und irgendwann drinnen passt was nicht mehr. Wir sind konfrontiert damit, dass das Wasser anders funktioniert, als wir es bisher gehabt haben. Und wir stehen vor der Frage, was sollen wir jetzt damit? Und man kann natürlich sagen, also an vielen Stellen, wenn das Auto plötzlich zu klopfen anfängt, gibt es einfache Antworten, was man da tun soll. Achtung, Gefahr, an den Straßenrand fahren, weil da ist was passiert. Das ist auch eine solche Dissonanz. Es gibt aber, und das ist die Pointe hinter diesem Jubelgestus, den der Truman da macht. Es gibt auch die Logik, die Entwicklung aus einer solchen Dissonanz, dass man sagt, hier habe ich einen Widerspruch entdeckt, da ist was dahinter, was mir Probleme bereitet. Ich habe diesen Widerspruch entdeckt, was ich hier gesehen habe, diesen Widerspruch, den ich entdeckt habe zwischen dem Kegel und dem Gesamtregenverlauf. Dieser Widerspruch führt mich zu etwas, der lässt mich etwas erkennen. Man muss dazu wissen, dass der Truman schon einen Verdacht geschöpft hat. Also in der im Verlauf des Filmes wird es sehr schön gesagt, es gibt dann so eine Szene, das ist er sozusagen konfrontiert und fragt sich, wie gibt es das eigentlich, dass er immer vorhersagen kann, welche Leute in regelmäßigen Abständen da die Straße entlang gehen. Der Grund ist dass das die Staffage ist, die für die Reality-Show notwendig ist, und die ist ganz einfach normiert und braucht solche regulären Zyklen. Wiederum, an dieser Stelle ist es auch so, so wie er sozialisiert worden ist, muss es einen Grund geben, dass ihm das komisch vorkommt. Es kommt ihm jedenfalls komisch vor. Irgendwas stimmt da nicht. Es kommen immer wieder dieselben Leute. Er muss eine Auffassung davon haben, dass das nicht ganz das ist, was menschliches Leben bedeutet, dass die ewige Wiederkehr des Gleichen zum Beispiel an dieser Stelle anzusetzen ist. Und diesen Verdacht hat er schon. Und das, was ich Ihnen da gezeigt habe, diese Szene, ist sozusagen eine Bestätigung seines Verdachtes. Das ist das kognitive im Moment, das er an der Stelle hat. Er jubelt deswegen, weil er draufgekommen ist, in seiner Erfahrungswirklichkeit gibt es einen Widerspruch. Das kann so nicht funktionieren. Und das ist jetzt meine Filmdeutung, meine filmische Illustration von dem, was Platon in der Passage, die ich hier ausgewählt habe, tut. Er spricht genau von dem Verhältnis zwischen sinnlichen Wahrnehmungen und Widerspruch. Und die Pointe ist die, dass man durch die Augen keinen Widerspruch wahrnimmt. Die Augen sind nicht das Organ, auch die Ohren nicht, und kein Sinnesorgan ist von der Art, dass sie dadurch Widersprüche wahrnehmen. Sie sagen zwar, da werden wir gleich dazu kommen, Sie sagen zwar, da sehe ich aber einen Widerspruch, aber da haben wir jetzt dieselbe Problemstellung, die wir schon ein paar Mal gehabt haben. Sie sehen keinen Widerspruch. Das sehen Sie nicht, zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie einen Wasserkegel sehen. Dass der Wasserkegel im Widerspruch zu einem normalen Regenverlauf ist, das sehen Sie. Sie sehen, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem einen und dem anderen, zwischen dem einen Satz und dem anderen Satz. Sie sehen, wenn wir jetzt schon vom Sehen des Widerspruchs reden, Sie sehen nicht den Widerspruch, sondern Sie sind konfrontiert mit einem Satz, hier kommt der Regen als Kegel und hier kommt der Regen als flächendeckend, und dann haben Sie eine Theorie darüber, wie Regen sich sozusagen zeigt, wie Regen sich auswirkt, und Sie sehen, unter Anführungszeichen jetzt, dass es zwischen diesen beiden Sätzen einen Widerspruch gibt. Das ist das, was hier eigentlich stattfindet. Und wenn Sie das so formulieren, dann ist es auch klar, dass die Formulierung, Sie sehen, dass es hier einen Widerspruch gibt, dass das vergleichsweise harmlos ist, weil was Sie nämlich in Wirklichkeit tun, ist, Sie schauen sich Sie sehen den einen Satz, Sie sehen den anderen Satz, Sie verstehen den Inhalt des einen Satzes und Sie verstehen den Inhalt des anderen Satzes, und dann vergleichen Sie die Inhalte dieser beiden Sätze, und dann stehen Sie vor der Frage, und würden Sie jetzt beiden Sätzen zustimmen, und dann sagen Sie nein. Diese beiden Sätze gehen sich zusammen nicht aus. Regen, so wie ich ihn verstehe, ist nicht gleichzeitig das, was in dem Kegel kommt, und das, was in der Breitwand kommt. Das ist sozusagen Ihr Umgang mit dem Widerspruch, der da drinnen ist. Und es ist klar, worauf ich hinaus möchte, und worauf auch Platon hinaus möchte an dieser Stelle. Also an dieser Stelle, glaube ich, bin ich 100% sozusagen auf dem Terrain von Platon, dass der Zusatzfaktor, der in ihrer Sinnlichkeit hineinspielt, in der sinnlichen Wahrnehmung hineinspielt, damit sie zu so etwas kommen wie zu Widersprüchlichkeit, und ich erinnere Sie, natürlich ist diese Widersprüchlichkeit der Anfang vom Ziel, der Anfang vom Ende im Sinn des pädagogischen Prozesses. Nur wenn Sie an dieser Stelle Widersprüche sehen, werden Sie unruhig werden und werden Sie auf den Weg der Erkenntnis kommen. Dass dieses Reinspielen des Widerspruchs nicht in der Sinnlichkeit ist, sondern dass das aus der Noesis kommt. Noesis ist der platonische Ausdruck dafür, Verstand, wenn Sie so wollen. Er hat hier eine Unterscheidung zwischen sinnlichen Wahrnehmungen, die das Denkvermögen gar nicht zur Betrachtung auffordern. Das kann man, glaube ich, direkt leicht verstehen, was das ist. Das ist, man lebt und denkt sich nichts dabei, muss sich nichts dabei denken. Und dann gibt es sinnliche Wahrnehmungen, die das Denkvermögen sozusagen zum Einschreiten fordern. Das eine sind die Tamen entes Aesthesin u para Kalunta Tenoesis, nicht hervorrufend, Tenoesis, das Erkenntnisvermögen, und dannjenigen, die, wie steht das hier, halten das Denkvermögen ganz besonders an, dem Prüfstein des Denkens zu unterwerfen. Episkepsastei ist, da steckt Skepsis drinnen, sehen Denkvermögen, und das ist ein anderer Typus von Wahrnehmung, nämlich der Provokante, der provoziert, das Denkvermögen provoziert. Sie werden sich natürlich jetzt fragen, wie gibt's denn das, wie kommt's zu dieser anderen Form von Wahrnehmung? Und da haben wir jetzt wieder einen entscheidenden Punkt im pädagogischen Prozess von Platon, weil wenn die beiden Bereiche der Schaulustigen und der Wahrheitssuchenden, der großen Menge und derjenigen, die auf das eine Gute und auf die Ideen aus sind, wenn sich das einfach trennen würde, wie übrigens in dem von mir vergangene Stunde interpretierten Textstück von Platon, das habe ich an der Stelle unterschlagen, ich sage es Ihnen nur, da hat es etwas, was sehr umstritten ist, auch in der Interpretation, dass Platon sagt, die Ausrichtung auf das Erkennen und auf die Wahrheit und auf das Gute ist sowas wie Wachsein, und alle anderen, diese Schaulustigen, das sind eigentlich Träumer, ist eine Disjunktion zwischen Traum und Wirklichkeit, sind verschiedene Welten, die im Traum sich befinden, die kommen nie an die Wirklichkeit, und die im wahren Zugang zu den Ideen sind, das sind diejenigen, die wissen, worum es geht. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass zwischen Traum und Wirklichkeit raffinierte Interaktionen stattfinden, dass das zwei Welten sind, die ineinander rutschen. Und auch hier, bei Platon selbst jetzt, gibt es dieses Ineinanderrutschen. Und das ist der Punkt, an dem, weil wir Wesen sind in seiner Seelenkonstruktion, die gleichzeitig sinnlich agieren und sinnlich verankert sind und verstandesmäßig ausgestattet sind mit kritischen Fähigkeiten, die in eine Situation kommen, die sozusagen so ein Überlappen von Bedenklichkeit, von Unterscheidung und von Kritik auch in bestimmten Umständen innerhalb der Wahrnehmung sozusagen erfahren. Das ist insofern ein komplett zentraler Punkt, als wenn es diese Fähigkeit nicht gäbe für menschliche Wesen, sich aus der Abhängigkeit an Abhängigkeit von der Umgebung an bestimmten Stellen auch rauszunehmen, ein Bildungsprozess nicht möglich wäre. Und es ist auch klar, dass der elementare, instrumentale Ansatz, wie das geht, wie das sein kann, ist das Ja und Nein sagen. Das ist einerseits sprachanalytisch, aber nicht nur sprachanalytisch, man kann das wahrscheinlich auch ziemlich sicher sozusagen auch entwicklungspsychologisch zum Beispiel argumentieren. Wie brechen junge menschliche Lebewesen aus dem Kokon aus, in den sie eingebettet sind, als sozusagen biologische Pendants, biologische Abhängigkeit im genetischen Prozess, indem sie Nein sagen, indem sie eine Form von Verweigerung produzieren, indem sie einen Bruch setzen. Und dieser Bruch als Bruch in seiner Schroffheit ist das, was, wenn man will, kultiviert und auf der Ebene der begrifflichen Rekonstruktion wieder auftritt in der Sprachphilosophie, wenn man sagt, das wesentliche Unit davon, wenn man erklären will, was es heißt, etwas zu verstehen, einen Ausdruck zu verstehen, etwas von der Welt zu verstehen, ist, dass man unterscheiden kann, dass man zwischen verschiedenen Zuständen unterscheiden kann, dass man die auseinanderhalten kann, und dazu muss man sie identifizieren. Und das ist etwas, was per Identifikation mit einschließt, von dem ich das letzte Mal gesagt habe, eins, zwei, viele, wenn Sie sich erinnern, was beim Platon dadurch auftritt, dass er sagt, es gibt die vielen Dinge und es gibt jenseits auf der anderen Seite das eine, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es zu dem einen genau ein anderes gibt. Das ist das Schön und Hässlich, das ist das Gerecht und Ungerecht, das ist das Wahr und Falsch. Und in dieser Passage, die ich hier heute für Sie vorgesehen habe, macht er das auf eine Art und Weise, die ich sozusagen ganz, die ist ganz faszinierend. Da kann man wirklich die ganze Problemstellung in der schlichtesten Art und Weise nachvollziehen. Kleine Klammerbemerkung, Sie merken schon, dass ich sehr viel mit Platon und Wittgenstein operiere an der Stelle, und Wittgenstein wird normalerweise in der Regel wahrgenommen und dargestellt als jemand, der Erzfeind, in einer gewissen Weise Erzfeind von Platon ist. Wittgenstein selbst hat solche Äußerungen auch getan. Aber es finden sich beim Platon Passagen, gar nicht so wenige Passagen, die direkt aus den philosophischen Untersuchungen kommen könnten. Und eine der Passagen ist die, wo Platon sagt, na, schauen Sie mal eine menschliche Hand an. Schauen Sie die Hand an, da, die Hand hat Finger. Wir sehen die Finger, wir kennen die Finger, wir operieren mit den Fingern, no problem. Das ist eine Vielfältigkeit, die wir einfach haben. Das ist eine strukturierte Wahrnehmung. Wir sehen, dass das, was wir als Hand brauchen, eine Reihe von unterschiedlichen Features hat. Das ist das Viele. Was ist jetzt, wenn wir sagen, diese Hand hat aber fünf Finger und einer von den Fingern ist der größte und der eine Finger ist bandagiert oder ist gerade gebrochen oder sowas ähnliches. Das sind Betrachtungsweisen, aus denen der Platon jetzt genau das rausholt, was ich Ihnen vorgestellt habe, nämlich, dass er sagt, ich sage es jetzt mal unplatonisch, im gängigen philosophischen Jargon von heute, der identifizierende Verstand, die Fähigkeit, in der Vielfalt, in der Strukturmannigfaltigkeit eine Identifikation zu machen, indem man sagt, Finger, okay, ist das ein Finger? Nein, ist kein Finger. Ist das ein Finger? Ja, ist ein Finger. Ist dieser Finger kleiner als dieser Finger? Alle diese Tätigkeiten, das ist etwas, was Sie, man könnte so sagen, sehen Sie, dass das kein Finger ist. Auch an der Stelle ist schon interessant, wenn ich das so sage, sehen Sie, dass das kein Finger ist, worauf beziehe ich mich mit dem das, dass diese Handfläche kein Finger ist. Sie sehen die Handfläche, Sie sehen diesen Körperteil, Sie sehen nicht, dass das eine nicht das andere ist, nicht in diesem engeren Sinn. Die Konsequenzen aus dem können Sie sich zum Teil selber hier sozusagen durchsehen. Es reicht, glaube ich, wenn ich das mal im General Outline Ihnen vorgestellt habe. Worauf das bei Platon selber hinausläuft, ist also, dass diese Noesis ein Vermögen der oppositionellen Verhältnisse ist und dass die vergangene Stunde dargestellte Spannung zwischen es gibt Sinneserfahrungen, es gibt Sätze, die haben eine innere Gestalt, die haben eine Struktur, da kommt was drinnen vor, und da gibt es was zum Schauen. Darum sind es die Schaulustigen, die an der Stelle angesprochen sind. Das ist die eine Sache. Und diese Struktur verschaltet mit der anderen Struktur des Ja-Nein, wahr-falsch, urteilen, herausholen und dialektisch diskutieren. Diese Konstellation wollte ich Ihnen beim Platon vor Augen führen. Und jetzt mache ich hier den nächsten, einen Sprung noch. Und dieser Sprung dient dazu, die genannten Überlegungen mit Wittgenstein in Zusammenhang zu bringen. Und ich habe das in der Überschrift, habe ich so genannt, verschiedenes Sehen, verschieden sehen, die Verschiedenheit sehen. Das geht jetzt wieder um die diversen Verständnisweisen dessen, wie hier Sehen eine Rolle spielt. Um es Ihnen sozusagen kurz darzustellen, verschiedenes Sehen meine ich, ich schaue hierher, ich drehe mich um, ich sehe was anderes. In meiner Sinnlichkeit wechseln sich die sinnlichen Environments, wechseln sich ab und geben Verschiedenheiten. Wenn ich jetzt sage, verschieden sehen, dann ist diese Abwechslung einmal sozusagen gestoppt. Es geht darum, ein und dieselbe Situation im Blick zu halten und diese eine im Blick gehaltene Situation, die hat jetzt noch immer einerseits den sinnlichen Gehalt, das ist das sinnliche Sehen, und dann gibt es das andere Sehen, ein Sehen auf die Unterschiede hinein, einschließend, dass diese Unterschiede einschließt, also ich sehe quasi die Hand als ein Ganzes und ich sehe die Hand als fünf Finger. Wenn ich die Hand als fünf Finger sehe, dann habe ich eine andere Art des Sehens. Ich habe eines da oben noch vergessen und will Sie nur kurz darauf hinweisen, weil es hier, und das, da bin ich wieder ein wenig auf der Platon-kritischen Ebene und will Sie sozusagen an dem kleinen Beispiel, das ich hier habe, doch noch einmal daran erinnern, in welchen schwierigen Gewässern wir an der Stelle sind. Er spricht also hier von der Vernunft. Diese Vernunft kann sich das, und das ist jetzt die Übersetzung, die ich aus dem Internet da reingenommen habe. Das ist nicht die Schleiermacher-Übersetzung, der übersetzt interessanterweise korrekter. Nach dieser Übersetzung hier steht es das Folgende: Um sich über diesen Widerspruch ins Klare zu kommen, muss auch seinerseits die Vernunft notwendig ein Großes und Kleines sich begrifflich vorstellen. Nicht vermischt, sondern getrennt voneinander, gerade das Gegenteil wie der Gesichtssinn. Im Gesichtssinn wird das alles vermischt. Die Vernunft hat einen Zugang zum Großen und Kleinen, der in diesem Sinn identifikatorisch ist und freundlicherweise, weil sie uns nicht aufregen wollten, diese Übersetzer, haben sie geschrieben, die Vernunft muss sich begrifflich vorstellen, das Große oder Kleine. Da steckt schon alles das drinnen, was ich Ihnen mit Begriff und so interpretatorisch gesagt habe. Wenn man sich den griechischen Fachterminus, den griechischen Text anschaut, dann stellt sich heraus, keineswegs ist das so freundlich, sondern es steht hier Ideen. Ja? Es muss, also um ins Klare zu kommen, mega auk heis mikron he noesis anankaste Ideen. Und Ideen ist einfach Sehen. Die Vernunft sieht an der Stelle das Große und das Kleine. Die Noesis ist an dieser Stelle natürlich kein sinnliches Sehen. Und die Frage, mit der wir uns beschäftigen in diesem Zusammenhang, ist natürlich, wie ist das möglich? Sichtbar. Wie kann man das Große und das Kleine sehen? Wie kann man diese Wortverwendung von Platon verstehen? Einen kurzen Vorwärtsflash für das, was ich Ihnen nächstens dann über Wittgenstein erzählen werde, weil da passt es ausgezeichnet. die klassische Erziehungs- und Bildungstradition hängt daran, wenn ich das jetzt ein bisschen zuspitzen darf, hängt daran, dass das Sehen hier ein Gummibegriff ist, dass man die Sonne sieht, die nicht nur das stärkste Licht ist, sondern auch die Bedingung von Licht überhaupt. Dass die Bedingung dafür, dass wir überhaupt etwas sehen können, ist die Sonne, und die Sonne ist das stärkste Licht. Und darum können wir das Verständnis von Sehen, das Verständnis unseres Bildungsprozesses über diesen Gummibegriff Sehen so anlegen, dass wir anfangen von unten in der Höhle ein bisschen was und dann oben das meiste. Und alles unter dem Aspekt des Sehens, und die Philosophinnen sind diejenigen, die dann in der Wahrheit sind, in Wahrheit sehen. Und wie immer, das ist jetzt der Vorwärtsflash, das und ganz genau präzise das ist, was der Wittgenstein abschneidet. Und zwar abschneidet, indem er die Struktur im Prinzip noch bewahrt. Er bewahrt im Traktatus eine elementar platonische Struktur einer Trennung zwischen Formenwelt und sinnlicher Wahrnehmung, und er schneidet rigoros den Aufstieg ab. Also Wittgenstein ist nicht für Aufsteiger. Das könnte man so sagen, ganz systematisch anti-aufsteigerisch. Der Grund ist einfach der, weil, also der Traktatus ist angelegt als ultra-egalitär, der zwar in diesem Rahmen noch drinnen steht, aber eine Konstruktion findet, das erzähle ich Ihnen das nächste Mal, die nicht mehr hineinpasst in diese Mehrdeutigkeit des Sehens hier drinnen. Das habe ich jetzt eingeschoben, um Ihnen das Verschiedensehen zu erläutern. Und das Dritte, was ich geschrieben habe, ist die Terminologie die Verschiedenheit sehen. Wir sehen, dass das verschieden ist. Wie kann man an das herankommen? Nach all dem, was ich gesagt habe, ist natürlich sehr viel Vorsicht angezeigt an der Stelle, weil man Verschiedenheit nicht so sehen kann wie verschiedene Umstände. Aber ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel bringen dafür, das sich nahelegt, wenn man ein Beispiel sucht dafür, was gemeint sein kann, wenn man die Verschiedenheit sieht. Wenn man sagt, die Person sieht die Verschiedenheit. Und der Grund, warum ich das Ihnen so expliziere, ist, weil sich, glaube ich, zeigen lässt, dass der Traktatus von Wittgenstein anschließend an die genannten Problemstellungen aufgebaut ist, genau auch auf einer bestimmten Deutung, auf einer bestimmten Konstruktion dieses die Verschiedenheit Sehens, sage ich dann in weiterer Folge. Einstweilen nochmal hier die Beispiele. Es geht um eine sinnliche Gestalt, in dem Fall das Malteserkreuz, also sowas da, so ein Malteserkreuz. Und wenn Sie ein wenig herumsurfen, dann finden Sie natürlich viele verschiedene Szenen, viele verschiedene Implementierungen des Malteserkreuzes, zum Beispiel hier auf dem Rückspiegel, das ist ein Malteserkreuz hier, hier in der Röhre haben Sie Malteserkreuz, hier haben Sie es in einer Reling, in einer Absperrung oder sowas ähnliches. Und die Linie, die Sie hier finden, die ist natürlich jetzt so gekennzeichnet, dass man sagen kann, da gibt es viel Gelegenheiten, Verschiedenes zu sehen. Hier sehen Sie irgendwie die Birne, und da sehen Sie die Bremse, und da sehen Sie die entsprechenden Stützen und so. Niemand zwingt sie dazu, an der Stelle was herauszuholen, zu identifizieren. Sie müssen sozusagen schon einen Intelligenztest machen oder so ein kleines Rätselspiel oder was immer, wo sie zum Beispiel gefragt werden, was ist in diesen drei Bildern ähnlich? Ab einem gewissen Alter sollten sie in der Lage sein, diese Frage zu beantworten. Das wird natürlich normalerweise so beschrieben, dass man sagt, aha, da habe ich den, ich habe noch nicht den Begriff des Malteserkreuzes, aber ich habe eine gewisse Mustererkennung, nicht? Ich kann hier ähnliche Muster identifizieren. Und hier haben Sie, da sind Sie vom verschiedenes Sehen zum Verschiedensehen, sind Sie da schon rübergegangen, weil Sie nämlich unter dem Aspekt, sagen Sie mir doch bitte, was ist an diesen drei Bildern gleich, antworten Sie, nach einiger Suche, oh ja, dieses kreuzförmige Gebilde da, das so besonders aussieht. Und wenn Sie das sagen, dann haben Sie auf diese sinnlichen Inputs auf eine Art und Weise geschaut, die schon geleitet ist von Identifikations-, von Begriffsunternehmungen. Und dann, und das ist jetzt sozusagen mein Paradeausstellungsstück, das wird, gibt sozusagen den Übergang zu Wittgenstein. Leider ist das in der Projektion wiederum sehr, sehr, sehr schlecht. Aber Sie können sich's im Netz anschauen, da schaut sozusagen einfach auch schlüssiger aus im Hinblick auf das, was ich Ihnen da sagen möchte. Und das ist sozusagen jetzt hier ein Viereck und in diesem Viereck findet sich eine Gestalt und diese Gestalt, wenn Sie sich's ansehen, hat eine Besonderheit, das ist jetzt einfach beschreibend, wahrnehmungspsychologisch beschrieben. Mit ein bisschen Goodwill können Sie nachvollziehen, was ich Ihnen jetzt sage. Nämlich, wenn Sie das anschauen, ist Ihnen nicht klar, nicht von vornherein klar, ob das jetzt ein Malteserkreuz ist oder gerade kein Malteserkreuz. Das heißt, ob es eine Aussparung ist, durch die Sie hindurchschauen und da ist irgendwo was anderes, oder aber ob es eine Materialität ist, die vor etwas liegt und was Sie greifen können. Also ob das was Greifbares oder was Nicht-Greifbares ist. Ob das das eine oder das andere ist. Sie können natürlich, vergessen Sie mal für den Moment, die Redeweise, die natürlich auch legitim ist, zu sagen, selbst wenn das eine Aussparung ist, gibt es gute Gründe zu sagen, es ist ein Malteserkreuz. Es ist halt es ist sozusagen gerade kein materielles Malteserkreuz, es ist halt ein Loch in der Form eines Malteserkreuzes. Aber die wichtige Sache an der Stelle ist, dass auch wenn man sagt, es ist ein Loch anstelle des Malteserkreuzes, bezieht man sich auf eine Form, und diese Form, also auf eine Malteserkreuzform, und diese Malteserkreuzform ist in diesem Bild dadurch konstruiert, dass sie bestehen kann oder nicht bestehen kann, dass sie materiell ist oder gerade nicht materiell ist. Das ist ein entscheidender Unterschied dazwischen, dass sie in ihrer Umgebung verschiedene Malteserkreuze sehen, die Sie greifen können. Sie können die Malteserkreuze greifen und können an dieser Stelle auch Abstraktionsleistungen ansetzen lassen, wie in dem obigen Beispiel. Das hier ist durch ein besonderes Feature gekennzeichnet, dass Sie nämlich an dieser Stelle eine Kompetenz des Umgangs mit Malteserkreuz bekommen können und kriegen, die darin liegt, dass Sie sagen, verstanden haben Sie, was ein Malteserkreuz ist, wenn Sie wissen, das ist entweder ein materielles Malteserkreuz oder aber es ist eine Aussparung, die die Form eines Malteserkreuzes hat. Das können Sie wahrnehmen an der Stelle und wenn Sie das wissen, dann wissen Sie, was ein Malteserkreuz ist, egal ob das in dem speziellen Fall jetzt materiell ist oder zum Durchschauen. Der Grund, warum ich Ihnen das sozusagen so plastisch vorstelle, ist, weil nach meiner Interpretation das die Grundeinsicht für Wittgenstein im Zusammenhang mit den Elementarsätzen ist. Elementarsätze haben genau diese Funktion. Sie haben die Funktion, dass sie einen inhaltlichen Aufbau haben, sie haben eine interne Struktur und sie haben zusätzlich zu dieser internen Struktur ein Ja-Nein-Moment, ein On-Off-Moment. Wittgenstein spricht von Richtungssinn. Wittgenstein stellt das im Traktatus so vor, dass es einen Satz gibt. Der Satz hat eine interne relationale Struktur und dann hat er zwei Pole. Diese zwei Pole sind sozusagen die On-and-Off-Pole. Und was er damit meinen kann, lässt sich an der Stelle schön sagen. Das ist ein Malteserkreuz oder aber... Hast du das komplett falsch verstanden? Das ist gerade kein Malteserkreuz, das ist gerade eine Höhle, das ist gerade eine Aussparung, das ist gerade kein Malteserkreuz. Wittgenstein weist darauf hin, dass diese beiden Sätze einerseits kontradiktorisch gegeneinander stehen, das eine kann nicht sein zusammen mit dem anderen, dass sie aber zweitens auf eine systematische Art und Weise ganz genau präzise aufeinander bezogen sind. Der eine Sachverhalt ist wahr ganz genau dann, wann der andere falsch ist und umgekehrt. Und ich hoffe, Sie können das, was ich Ihnen da jetzt gesagt habe, in Verbindung bringen mit dem, was ich Ihnen bisher über Platon gesagt habe, mit dem Stichwort 1, 2, viele. Das ist nämlich, das ist meine These, die ich Ihnen sozusagen unter dem Strich vorlegen möchte. Diese Konstruktion von Platon, die Sinnlichkeit und die Gestalt der Sinnlichkeit zu verbinden mit der Dualität des Wahren und des Falschen, des Identifizierens und Nicht-Identifizieren-Könnens, ist von der gedanklichen Konstruktion her in beiden Philosophiekontexten, die natürlich meilenweit auseinander sind, dieselbe Idee, die dahinter ist. Und diese Idee, um es jetzt ohne Wittgenstein und Platon zu formulieren, ist die, woher kommt das, woher kommen diese Konstruktionen? Kommen daher, dass wir philosophische Deutungen dafür haben wollen, dass Menschen in der Welt wahrnehmen und sich aus der Wahrnehmung auch teilweise raus abstrahieren mit Hilfe von Urteilsmechanismen. Urteilsmechanismen sind die Polaritäten. Wahrnehmung gibt die Strukturgestalten. Und dass wir beides können, dass wir beides haben, ist abgebildet in diesen besonderen Konstruktionen, von denen dieses Malteserkreuz hier sozusagen nur eine kleine Illustration ist. Ich mache mal kurze Pause, vielleicht wollen Sie was bemerken. Dann gebe ich Ihnen, wollen Sie es dabei probieren, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Gehe also das zum nächsten Punkt über, Wittgensteins Traktatus Platon ein für alle Mal und zeige Ihnen ein Bildbeispiel, das nach demselben gestrickt ist, nach demselben Muster im Prinzip gestrickt ist wie das Malteserkreuz, noch ein wenig zeitgenössischer. Sie können sich hier einloggen als Anonymous. Das ist eine Lerneinheit, die ich mal anfangsweise gemacht habe im Anschluss an einen Artikel, den ich geschrieben habe. Das können Sie sich auch im Einzelnen dann durchschauen. Schauen Sie sich dieses Foto an hier. Es ist auch wieder mit den Fotos, hat es heute so seine Schwierigkeit. Das ist, ja, danke. Das ist die Skyline von New York. Stellen Sie sich vor, Sie waren dort gerade, Sie haben das in Erinnerung, Sie haben dieses Foto gesehen. Und ein Jahr drauf kommen Sie nach New York. Das ist hier. Ja, kommen Sie nach New York. Sie haben eine kognitive Dissonanz. Da fehlt doch was. Da fehlt nicht irgendwas, da fehlt etwas. Ich denke, Sie wissen was. Und meine Überlegung, was ich sozusagen Ihnen nahebringen will damit, ist zu sagen, in dem Moment, in dem Ihnen das auffällt, im Vergleich, passiert nicht nur das, das ist nicht so etwas, einfach wie Sie haben Ihre Uhr verlegt. Oder warum die Uhr liegt jetzt nicht mehr da, warum die muss irgendwo anders liegen oder so. Das ist natürlich möglich, das ist machbar und vorstellbar. Das muss man aber zuspitzen in dem Kontext, von dem wir hier reden. Und die Zuspitzung besteht darin, dass in all der sinnlichen Vielfältigkeit, um die es da geht, für jemand, der weiß, wohin ich steuere, ziemlich intuitiv von vornherein klar ist, dass ich genau etwas meine. Ich meine genau einen Unterschied. Ich meine genau den einen Unterschied, der diese beiden Bilder voneinander trennt. Das ist das eine und das eine, das nur in diesen zwei Varianten kommt, nämlich anwesend und abwesend. Das World Trade Center ist da oder ist nicht da. Abgesehen von all den vielen Hochhäusern, die Sie da haben, das ist der eine Unterschied, der es an dieser Stelle ausmacht. Und an diesem Unterschied lässt sich, und das ist gemeinsam zwischen Platon und Wittgenstein, an diesem Unterschied, an der Kompetenz, Sinnlichkeit durchzuschneiden, mit Hilfe dieses einen Unterschieds, lässt sich der Aufstieg, lässt sich sozusagen die logische Kompetenz des Menschen, die dialektische oder logische Kompetenz des Menschen anknüpfen und diskutieren. Sie machen mir so den Eindruck, als ob das alles selbstverständlich wäre, was ich sage. Wo ist die kognitive Dissonanz? Hätte ich es eigentlich schon gern, weil sonst habe ich so den Eindruck, ich beschalle sie. Mit,
Für mich wäre die Landschaft jetzt nicht so bekannt genug gewesen, dass ich gesagt habe,
nein. Okay. Ja. Ich sag's noch. Wollen Sie mehr sagen, oder? Nein. Ich sage es nochmal, die Landschaft allein ist nicht signifikant genug, dass man diesen Unterschied an der Stelle sehen würde. Das ist natürlich eine komplett berechtigte Bemerkung, die aber, glaube ich, gut zusammenpasst mit dem, was ich sagen möchte. Drum habe ich eigentlich eingeschoben vorher, wenn Sie mir folgen wollen oder so. Ja? Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man mit sehr unterschiedlichen Voreinstellungen und auch Interessen an eine solche Sache herankommt. Also gesetzt den Fall, ich wohne hier und ich möchte schauen, ob mein Haus noch steht, dann ist natürlich der Vergleich an der Stelle durchaus sicher und der Rest fällt mir überhaupt nicht auf, interessiert mich jetzt nicht. Ich sage, okay, das Haus steht noch dort. Das ist eine Form, der wie mit diesem Bild umgegangen werden kann. Und warum die Bemerkung wichtig ist, ist darum, Es gibt nämlich einen genau anzugebenden Grund, warum ich auf mehr gespielt habe als auf solche Vielfältigkeit. Wenn wir diese beiden Bilder haben, dann könnten wir uns im Prinzip vorstellen, eine große Gruppe von Leuten, die mit diesen Bildern konfrontiert wird, und jede und jeder macht was anderes damit. Jeden interessiert was anderes an diesen Bildern, und manche finden eigentlich nur Gemeinsamkeiten, manche finden keine Gemeinsamkeiten. Das geht in die Richtung des, man kann da Verschiedenes sehen. Man kann Verschiedenes, sehr, sehr viel Verschiedenes in dem einen Bild und in beiden Bildern sehen. Damit so etwas wie Vernunft aufgebaut wird, das ist jetzt mein Punkt. Und Vernunft, das war mein Punkt in meiner Darstellung, dass sowohl bei Platon als auch beim frühen Wittgenstein eine Vernunft konstruiert wird, die auf einer sicheren Grundlage steht, auf die man sich verlassen kann und die nach klassischen Maßstäben eine Rationalität begründet. Damit sowas passiert, muss man jetzt die vielen hunderten, tausenden unterschiedlichen Praktiken, die mit diesen Bildern möglich sind, muss man sozusagen reduzieren und abstrahieren und zusammenschneiden auf einen bestimmten gemeinsamen Meeting Point. Und dieser eine Meeting Point in dem Zusammenhang dieser beiden Bildern ist: Siehst du auch, was ich sehe? Siehst du, worum es da geht? Siehst du, worum es geht? Es geht darum, dass auf dem einen Bild die Twin Towers drauf sind und die anderen nicht. Das ist die Pointe dieses Bildes. Und die Bemerkung von Ihnen war, ist vollkommen richtig und wichtig, dass das in diesem Bild nicht so klar ist, weil da kann es um sehr vieles gehen. Und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen vorher als erstes die Sache mit dem dem Malteserkreuz gezeigt habe, wenn ich es noch finde irgendwo. Ja. Weil die Versuchssituation quasi mit dem Malteserkreuz gezielt reduziert ist. Auch hier kann man noch sehr viel Unterschiedliches machen, aber man kann hier leichter verstehen, wie jemand auf die Idee kommt, zu sagen, die Point ist eigentlich die, dass es ein Durchblick oder ein verhinderter Durchblick ist. Und das wiederum ist deswegen wichtig, weil wir an diesen Szenarios versuchsweise ein entscheidendes Moment der Philosophie zugänglich haben, nämlich das Moment, dass man den Eindruck hat, wir reden vom selben. Die Personen, die mit Sätzen umgehen, mit Bildern umgehen, reden vom selben. Worum es hier geht, ist, die Verschiedenheit zu sehen, um es anders zu sagen. Also wenn ich meine rational-philosophische Rekonstruktion durchführen will, dann muss ich darauf bestehen, dass mir jemand nicht erzählt, das ist eine nette Textur, das ist ein bisschen dunkel, das ist rechteckig, warum ist es nicht rund, da kann man ja vieles, vieles dazu sagen, sondern in der Konstruktion ist notwendig, dass ich die Person darauf aufmerksam mache, sozusagen darauf hintrimme, dass ich sage, na bitte antworte mir, sprich mit mir darüber, ob das jetzt ein materielles oder nicht materielles Malteserkreuz ist, das eine oder das andere. Das ist eine künstliche Reduktion. Diese künstliche Reduktion hängt aber zusammen genau mit der Wahr-Falsch-Reduktion. Worauf ich hin will, und das geht auch schon in Richtung Datenbanken natürlich, und es geht auch in Richtung Kritik an dieser ganzen Weise des Denkens, dass wir, um nachvollziehbare Satzzusammenhänge und Argumentationen zu konstruieren, soll diese Art von Sätzen brauchen, diese Art von Umgang mit Sätzen brauchen, dieser Umgang aber eine sehr eigens zugeschnittene Praxis ist, was sich an meinen Bildern, glaube ich, schön zeigt. Und die Entwicklung ist dann des Weiteren die, wenn Sie etwas in Datenbanken haben, Also Informationen in Datenbanken werden im Prinzip auf dieselbe Art und Weise gehandhabt, also angelegt und gehandhabt. Und die Kritik der Datenbanken setzt dabei natürlich an, worauf ich Sie vorbereiten möchte, damit Sie so ein bisschen einen Hintergrund von dem auch sehen, warum ich Sie heute mit all diesen Gedanken bekannt gemacht habe, dass das, was man gerne bei Datenbanken kritisiert, dass das nämlich diese Art von Ja, Nein, On, Off, stimmt oder stimmt nicht, Attitüde hat, das ist etwas, was seit Platon angelegt ist und was über Wittgenstein in eine gegenwärtige Diskussion reingeht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.